Ich freue mich auch, dass wir heute hier sein können. Für mich ist das ja das erste Mal so, das zu erleben, dieses Adventsfrühstück und so die Gemeinschaft. Ich finde das cool. Wer mich noch nicht kennt, bin Michael Rasch, bin jetzt seit einigen Monaten hier Pastor in der Krishona, also in Interlaken. Genau. Und wir haben ja Advent. Also ich habe gehört, heute ist der erste Advent. Wir starten also in die Adventszeit. Und es gibt so klassische Themen für die Adventszeit oder auch klassische Texte und Bibelverse, über die oft gepredigt wird. Und dann habe ich so gedacht, ich würde bewusst mal einen Text nehmen oder eine Sache, die nicht so klassisch ist. Und ich nehme mal ein Gleichnis, um in die Adventszeit zu starten. Und Joel hat es uns vorgelesen, vielen Dank. Und jetzt finde ich dieses Gleichnis nämlich auch sehr spannend. Wenn man diese Geschichte so liest, von diesen anvertrauten Talenten oder woanders wird es als Pfunde übersetzt, also so eine Menge Geld, würde man so als erstes denken, okay, wir bekommen ja alle von Gott Gaben und Fähigkeiten oder wir haben sie schon bekommen und es geht darum, die irgendwie sinnvoll einzusetzen und nicht einfach brach liegen zu lassen. Und es ist, glaube ich, auch nicht ganz verkehrt, wenn man das so versteht. Aber ich glaube, in diesem Gleichnis, da steckt noch mehr. Und glaube auch, Jesus will noch mehr damit sagen. Und genau darum geht es heute Morgen. Vielleicht kann der Aaron uns mal den ersten Vers da einblenden. Wir haben nämlich abgemacht, ich habe hier keinen Drücker, dass ich dezent ein Zeichen geben soll. Also jetzt ist es soweit. Genau. Es gibt für dieses ganze Gleichnis, oder für diese Geschichte, gibt es sowas wie einen Schlüsselvers. Das ist nämlich der erste Satz. Hier der Vers 11. Die Menge hörte Jesus zu. Und er erzählte ihnen ein Gleichnis, denn da er nahe bei Jerusalem war, glaubten sie, dass das Reich Gottes nun anbrechen würde. Das ist so der Schlüssel, um dieses Gleichnis besser zu verstehen. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das? Jesus ist unterwegs nach Jerusalem. Er hat jetzt 3 Jahre etwa hat er gepredigt und seine Predigtzeit geht jetzt langsam zu Ende und jetzt kommt sozusagen die Endrunde in Jerusalem. Wir kennen die Ereignisse und Jesus ist kurz davor. Und die Jünger, die mit ihm unterwegs sind und die Leute, die ihm nachfolgen, die ahnen das auch irgendwie, jetzt beginnt irgendwas Besonderes noch, jetzt kommt das Ende. Und sie denken, Jesus wird jetzt in Jerusalem einziehen und das Reich Gottes wird jetzt mit Macht reinbrechen. Er wird jetzt sein Friedensreich aufrichten. Er wird jetzt mit seinem Shalom kommen und wird die Verhältnisse ändern. Es werden auch die politischen Verhältnisse sich ändern. Und die Feinde und alle Schlechtes, alles was negativ ist, das wird jetzt beiseite geschoben. Jesus wird jetzt in seiner Macht und in seiner Herrlichkeit sich zeigen als König und als Herr. Und das erwarten sie. Und dann denken sie nämlich, wenn jetzt diese Endrunde losgeht, dann werden wir auf der Siegerseite sein, weil wir folgen ja Jesus nach. Also alles, was jetzt kommen wird, sie fühlen sich auf jeden Fall als Gewinner von diesem Match. Okay, und Jesus hört sich das an und sagt, Leute, es wird anders. Es wird ganz anders, als ihr denkt. Wir wissen, dass Jesus tatsächlich den Tod und die Feinde besiegt. dass er tatsächlich sein Reich aufrichtet, als er am Kreuz hängt. Aber das ist anders geworden, als die Jünger sich das gedacht haben. Und deswegen sagt Jesus das. Und er erzählt jetzt eine Geschichte, um seinen Jüngern und den Leuten, die drumherum sind, das ein bisschen besser zu erklären noch oder zu verdeutlichen, was er meint. Okay. Kannst du mal noch nächsten Vers zeigen? Jesus fängt die Geschichte an und sagt: Ein vornehmer Mann trat eine weite Reise an, um sich zum König über sein Volk krönen zu lassen. Und jetzt ist es ganz gut, den geschichtlichen Hintergrund ein bisschen aus dieser Zeit zu kennen. Und zwar war das so, da gab es in der Zeit damals, als Jesus geboren wurde, einen König, den König Herodes den Großen, den kennen wir aus der Weihnachtsgeschichte, der hat, der war jetzt kein Guter, ich sage es mal gleich vornweg. Der hat zum Beispiel den Kindermord in Bethlehem zu verantworten gehabt. Der hat auch zwei seiner Söhne umbringen lassen, weil die ihm ein bisschen zu nahe gekommen sind als Konkurrenz. Der hat kurz vor seinem Tod sämtliche führenden Leute im Volk Israel gefangen nehmen lassen, hat sie ins Hippodrom sperren lassen in Jericho, das ist so eine Pferderennbahn gewesen, und hat anordnen lassen, wenn er stirbt, sollen die alle getötet werden, damit es in Israel ein Trauern und ein Klagen gibt. Weil er wusste nämlich genau, wenn er stirbt, wird keiner trauern, sondern dann wird es eher eine Freudenparty geben. Und damit es aber, das hat ihm aber nicht gefallen, und damit es wirklich Trauer gibt und Klagen, sollten die alle umgebracht werden. Am Ende ist es nicht passiert, der Befehl ist nicht umgesetzt worden, aber so etwa in dieser Kategorie hat dieser Mann gedacht. Ich würde jetzt sagen, er war schon paranoid, ja? Das war der König Herodes der Große. Und der hat kurz vor seinem Tod seinem Sohn ins Amt eingesetzt. Und der Sohn, der hieß Archelaus oder Archelaus. Dieser Archelaus ist also sein Nachfolger geworden. Und der hat aber, also ich würde sagen, der war jetzt nicht allzu viel besser als sein Vater. Kurz nach seinem Amtsantritt, da gab es einen Aufstand in Israel von Priestern. Ja, der hat mal 3000 Juden umbringen lassen. Das war so eine seiner ersten Amtshandlungen. Und dieser Archelaus, der war jetzt Fürst über drei Regionen in Israel, nämlich über Judäa, über Samarien und über Idumea. Und er war eben nur Fürst, weil er konnte sich selber nicht zum König machen. Und sein Vater Herodes der Große, der konnte ihn auch nicht zum König machen, sondern das konnte nur der Kaiser. Und jetzt wollte aber dieser Archelaus, der wollte gerne König werden. Also hat er seine Sachen gepackt und ist nach Rom gereist zum Kaiser, um sich dort die Königswürde verleihen zu lassen. Und wie er da so auf der Reise nach Rom ist, schicken die Juden eine Gesandtschaft hinterher. Die wurde angeführt von seinem Bruder, der hieß, jetzt habe ich vergessen, wie hieß er? Ach, ist jetzt egal. Sein Bruder, der hat diese Gruppe angeführt und diese Delegation, die hatte den Auftrag, dem Kaiser in Rom mitzuteilen, sie wollen den Archelaus nicht, sondern sie wollen lieber den Bruder als König. Und tatsächlich, der Kaiser hat diesen Archelaus auch wirklich nicht zum König gekrönt, sondern nur zum Ethnarchen. Das ist so König auf Probe. Weil Er hat nämlich auch gehört, dass dieser Archelaus kein so ganz guter ist. Und dann hat er gedacht, der muss sich erstmal bewähren. Machen wir erstmal König auf Probe. So, das ist so ein bisschen Geschichte im Zusammenhang gewesen, in der Zeit, wo Jesus gelebt hat. Und jetzt fängt Jesus an und erzählt ein Gleichnis und fängt genau mit diesem Satz an. Ein vornehmer Mann trat eine weite Reise an, um sich zum König über sein Volk krönen zu lassen. Und die Leute, die da stehen und zuhören, mit einmal geht es bei den Klingen, da geht ein Licht auf. Die denken, ah, die Geschichte kennen wir doch. Das ist doch die Sache mit dem Archelaus. Das ist doch noch gar nicht so lange her. Ah, okay. Was meint wohl Jesus jetzt damit? Gut. Danach wollte er wieder zurückkehren. Und vor seiner Abreise rief er 10 Diener zu sich und gab ihnen 10 Pfunde Silber, mit denen er sie in seiner Abwesenheit handeln sollten. Also, dieser Fürst, der ist also nicht ganz arm, und er verteilt auf seine Diener, verteilt er jetzt sein Vermögen, dass sie das gut verwalten. Nun ist es so, das muss man sich jetzt ein bisschen vorstellen, ja? Die Diener bekommen Geld in die Hand und den Auftrag, sie sollen damit Handel treiben. Aber im Namen von diesem Archelaus, also dem, der im ganzen Volk verhasst ist. Ich würde sagen, das sind ganz schlechte Ausgangsbedingungen, um Handel zu treiben. Das ist so ähnlich, als wenn so ein Online-Händler im Internet seine Sachen verkaufen will und hat aber sauschlechte Bewertungen. So, 0 Sterne oder so. Und wenn ich jetzt da was kaufen wollte, dann würde ich denken, oh nein, nein. Das ist verdächtig. Ich gehe lieber zu einem, der viele Sterne hat. Der ist mir vertrauenswürdiger. Die Leute sollen im Auftrag des Archelaus handeln und alle wissen, das sind die Typen von diesem verhassten Fürsten. Mit denen treiben wir doch keinen Handel. Und jetzt wird es spannend. Jesus sagt nämlich damit indirekt, Leute, wenn ihr zu mir gehört, wenn ihr mir nachfolgt, wird es auch für euch nicht immer ganz einfach sein. Auch ich bin nicht überall beliebt auf dieser Welt. Und weil ihr meinen Namen tragt, seid ihr auch nicht immer beliebt, sondern ihr stoßt auf Widerstand. Im Gegenteil, ihr werdet sogar gehasst werden an einzelnen Stellen und vielleicht sogar verfolgt. Wir haben erst vor zwei Wochen an die verfolgten Christen gedacht. Die erleben das hautnah, was es heißt, zu Jesus zu gehören, in seinem Namen unterwegs zu sein, eben seinen Namen zu tragen, Christen, und auf Widerstand zu stoßen und vielleicht sogar ums Leben zu fürchten. Und interessant ist, das kannst du mal kurz weitermachen, ich weiß nicht, ob ich den nächsten Vers auch noch habe. Ja, mach noch zurück. Genau. Interessant ist, dass 2 von diesen 10 Dienern trotz diesen schwierigen Umständen Gewinn machen. Der eine kriegt 10-fachen Gewinn, der andere 5-fachen Gewinn. Es ist trotzdem nicht unmöglich. Jetzt kannst du den Vers machen. Es ist nicht unmöglich. Und Jesus sagt, er lobt diese beiden Diener, die da Gewinn erwirtschaftet haben, und sagt, gut gemacht, ihr oder du bist ein vertrauenswürdiger Diener, du warst in wenigem treu, dass ich dir anvertraut habe, deshalb werde ich dich zur Belohnung als Statthalter über 10 Stellen setzen. Also, Es ist nicht unmöglich, Gewinn zu machen, aber es kommt gar nicht auf den Gewinn an. Es kommt nicht darauf an, ob jetzt zehnfach oder fünffach oder wie auch immer, sondern Jesus sagt, er lobt, weil diese Diener treu waren. Und das ist so finde ich, ein total wichtiger Punkt in diesem Gleichnis. Auch wenn die Diener es nicht ganz einfach hatten, auch wenn sie wussten, es ist jetzt nicht so eine lustige Aufgabe, wir machen es trotzdem und wir stehen dazu. Wir haben eine Aufgabe bekommen und wir versuchen, die Treue auszuführen. Und das ist so dieser Punkt mit der Treue. Ich gebe zu, dass das Wort Treue in unserer heutigen Zeit ja nicht übermäßig attraktiv ist. Ja? Ja, so. Jesus sagt eigentlich mit anderen Worten, ich wünsche mir, dass du treu bist. Okay? Was heißt das? Treue in unserer Zeit ist eher out. Eher die Unverbindlichkeit, die ist in. Man legt sich nicht so gerne fest. Man will nicht, es gibt ja verschiedene Angebote und man könnte ja irgendwas verpassen, wenn man sich jetzt hier schon so festlegt, auch so auf einen Partner und so. Gibt ja viele Möglichkeiten. Und da ist nämlich Treue überhaupt nicht angepasst. Ja? Und deswegen sind wir, jetzt müssen wir schnell hier gucken. Ja, genau. Deshalb ist nämlich Unverbindlichkeit eher im Trend, weil wir eher Angst haben, was zu verpassen. Und Jesus sagt, wenn du mir nachfolgen willst, wünsche ich mir von dir Treue. Wenn du zu mir gehörst, wünsche ich mir, dass du mir treu bist. Warum? Weil es um eine Beziehung geht zwischen mir und dir. Und eine Beziehung funktioniert nur, wenn es gegenseitige Treue gibt. Ah, okay. Und dann sagt Jesus noch dazu, ich bin treu. Ich stehe zu dir. Ich habe Ja gesagt zu dir. Und dieses Ja steht. 100%. Egal was kommt, Jesus steht zu dir. Es ist eher die Frage, wie ist es mit meiner Treue? Jetzt ist hier klein geworden. Wie ist es mit meiner Treue? Wenn wir die Bibel durchsehen, dann gibt es verschiedene Stellen in der Bibel, wo Gott deutlich macht, dass er treu zu uns Menschen steht. Zum Beispiel, also in der Bibel gibt es eine ganze Reihe von Stellen zur Treue. Auch darüber, dass Gott treu ist. Zum Beispiel Psalm 89. Aber meine Gnade will ich nicht von ihnen wenden und meine Treue nicht brechen. Oder Psalm 108. Da sagt David, deine Gnade ist höher als der Himmel und deine Treue reicht, soweit die Wolken ziehen. David hat was davon gecheckt, von dieser Treue, wie groß Gott ist und wie verbindlich er zu uns steht. 1. Korintherbrief heißt es, denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Und jetzt kann man auch viele andere Stellen da ansehen. Immer wieder wird deutlich, wie Gott zu uns steht. Und vielleicht hast du manchmal das Gefühl, Gott ist irgendwie weit weg. Oder man hat irgendwas gemacht und denkt, boah, Also Gott kann jetzt bestimmt, ist er noch auf meiner Seite oder nicht? Eigentlich so vom Gefühl her würde ich jetzt sagen, ja, also ich hätte mich jetzt zurückgezogen. Aber das sind alles unsere Gedanken und unsere Gefühle. Von Gott her steht diese Tatsache, ich bin dir treu, egal was passiert, egal was du machst, egal was dazwischen kommt, von meiner Seite stehe ich zu dir, 100% in jedem Moment. Und ich bin froh, dass es nicht auf meine Leistung oder meine Fähigkeit ankommt, diese Beziehung zu halten, sondern dass er dafür sorgt, seine Treue sorgt dafür, dass ich mit ihm verbunden bleibe. 2. Timotheusbrief, da sagt der Paulus mal, sind wir untreu, bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Ich finde, das ist ein Wort, darauf kann man sich verlassen. Egal wie unsere Gefühle sind, egal wie die Tatsachen sind, Gottes Treue steht und er steht auf unserer Seite. Wenn er mal Ja gesagt hat zu dir und du zu ihm, dann steht das. Und darauf ist Verlass. Es wird in diesem Gleichnis noch ein zweiter Punkt deutlich. Und zwar, kannst du mal weitermachen? Gibt es da noch was? Ja, das ist gut so. Was? Die Knechte wissen, dass ihr Fürst, ihr Herr, dass der irgendwann wiederkommen wird. Der kommt wieder zurück von der Reise. Das wissen sie. Wir wissen nur nicht, wann. Und da sind wir nämlich ein bisschen beim Advent. Gell? Adventszeit heißt ja Erwartungszeit. Und Jesus hat ziemlich deutlich gesagt, dass er mal wiederkommen wird. Wann, wissen wir nicht. Das hat er selber nicht gewusst. Wie das genau aussehen wird, das wissen wir auch so genau nicht. Es gibt ein paar Hinweise in der Bibel, aber so ein komplettes, scharfes Bild gibt es trotzdem nicht. Und nun warten seit 2000 Jahren die Christen darauf, dass Jesus wiederkommt. Bisher war er noch nicht da. Aber Jesus hat gesagt, ich werde kommen und ich habe das versprochen und das wird also passieren. Und ich glaube, es ist gar nicht so entscheidend zu wissen, wann er kommt. Ob das nächste Woche ist oder in 200 Jahren, ist nicht so entscheidend. Sondern ich glaube, wichtiger ist, eine Lebenshaltung zu haben, wie soll ich das sagen, so in einer Erwartungshaltung zu leben. Ja, so könnte man sagen. In einer Erwartungshaltung zu leben. Das heißt nicht, dass ich jeden Tag daran denken muss, könnte sein, dass morgen Jesus wiederkommt. Dann mache ich mir Stress. Und ich glaube, Stress müssen wir uns nicht machen. Sondern eher eine entspannte Erwartungshaltung. Und ich versuche es mal ein bisschen zu verdeutlichen. Wir haben gewusst, ich habe es auch gewusst, dass jetzt demnächst Schnee kommen wird. Wir wussten jetzt nicht genau, an welchem Tag er kommt. Die Wetterprognosen, die sagen das schon manchmal voraus und manchmal haben sie auch recht, aber nicht immer. Und dann habe ich so gedacht, es ist gut, darauf vorbereitet zu sein, wenn der Schnee kommt. Also habe ich die Räder von meinem Auto gewechselt, habe so eine Schneebürste bereitgelegt ins Auto und einen Fensterkratzer. So. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kann der Schnee kommen. Mir ist eigentlich relativ egal, wann er kommt. Ob der morgen kommt oder ob er vorgestern kam oder nächste Woche. Ist mir doch egal. Weil ich habe Winterräder drauf und ich habe alles bereitgelegt. Jetzt kann er kommen. Und ich finde, diese Bürste hier, das ist so ein bisschen das Symbol für Bereitschaft. Können wir uns ja mal so heute gedanklich mitnehmen, wenn wir nach Hause gehen. Bürste, Bereitschaft. Weil wenn wir nicht wissen, wann Jesus kommt, ist es gar nicht schlimm. Aber es ist gut, wenn ich in dieser Bereitschaftshaltung lebe, wenn ich vorbereitet bin. Die Knechte oder diese Diener, die haben sich da auch keinen Stress gemacht, sondern die haben einfach ihren Auftrag gemacht, die haben gehandelt. Und dann haben sie gedacht, okay, wenn ihr Chef da in 2 Monaten kommt oder in einem Jahr oder vielleicht in 2 Tagen, ist doch egal. Wir haben das gemacht, was richtig ist. Und so ist es, denke ich, auch gut, wenn wir so in dieser Haltung leben. An Jesus dran sein, ihm treu sein. Und ja, einfach wissen, er kommt. Und dann ist das Freude. Wenn Jesus kommt, hey, das ist super. Das ist doch wunderbar. Manchmal haben Leute so ein bisschen, kriegen so ein bisschen Bauchschmerzen, gell? Wenn sie denken, ah, Jesus kommt wieder und so. Bin ich denn überhaupt vorbereitet? Und ach, und wenn das heute Nacht passiert, ach du Schreck und so. Und mit einmal geraten sie in Stress. Aber genau das soll nicht sein. Sondern es ist ein freudiges, schönes Ereignis. Jesus kommt und er hat was Wunderbares für uns vorbereitet und er will uns dahin holen. Ob wir es erleben werden oder erst die nächsten Generationen, keine Ahnung, ist nicht so wichtig. Aber es könnte sein, dass wir es noch miterleben. Vielleicht. Dass ich damit rechne, dass ich dazu bereit bin. Okay, jetzt könnte es sein, dass ich vielleicht denke, ich habe so das Gefühl, ich bin irgendwie nicht so vorbereitet. Dann ist es gut, wenn ich so ein Gefühl habe, weil dann kann ich ja mal überlegen, kann mal prüfen, was ist es denn eigentlich? Warum bin ich da unruhig? Gibt es da vielleicht irgendwas, was ich Jesus mal hinlegen sollte? Meistens weiß man es ja schon. Aber in der Regel schiebt man Dinge einfach gerne weg, schiebt sie vor sich her. Wenn sie vielleicht unangenehm sind oder wo man denkt, das könnte mir jetzt Mühe machen oder was auch immer, dann schiebt man das. Aber genau das ist der Punkt, dass ich eben nicht schieben soll, sondern dass ich sage, okay, und jetzt gehe ich der Sache mal nach. Vielleicht habe ich eine Baustelle irgendwo in meinem Leben, kann ja sein, dass ich die mal angehe. Von selber haben sich meine Winterräder auch nicht aufs Auto gemacht, sondern ich musste sagen, okay, und ich mache das jetzt. Und dann bin ich vorbereitet. Und so ist es auch im Leben. Es gibt ja manchmal so Dinge, was auch immer, 100 Sachen. Und dann ist es gut, das mal anzugehen. Und wenn das geklärt ist, wenn mein Leben aufgeräumt ist, dann bin ich bereit. Dann kann Jesus kommen. Morgen oder übermorgen oder in 100 Jahren. Und das ist Erwartungszeit, Adventszeit. Ich finde, diese Erwartungshaltung müssen wir das ganze Jahr haben, sollten wir das ganze Jahr haben. Aber natürlich jetzt in der Adventszeit ist gut, es sich irgendwie nochmal näher oder neuer bewusst zu machen. Genau, von daher wünsche ich uns einen fröhlichen, einen erwartungsreichen und erwartungsvollen Advent.